Die Schweizer Neutralität ist längst sprichwörtlich. I am Switzerland, sagt man in den USA, wenn man anzeigen will, dass man sich nicht auf eine Seite der Konfliktparteien schlagen möchte oder sich aus einer Auseinandersetzung programmatisch raushalten will. Ich spreche mit Stefan in dieser Folge von Ausgeglaubt über diesen in der Schweiz heiß geliebten Begriff der Neutralität. Wir fragen uns, was ist der Zusammenhang mit der Idee der Gerechtigkeit, auch der Gerechtigkeit Gottes, die doch einen so parteiischen Eindruck macht, Gott, der sich auf die Seite der Unterdrückten und Geschundenen schlägt. Und wir fragen uns, ob Neutralität als christliches Ideal taugt und was es biblisch-theologisch dazu zu sagen gäbe. Viel Spaß mit dieser Folge von Ausgeglaubt.
Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken
und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hi Manu.
Was für eine Freude mit dir die Woche Montag früh mit einer Aufnahme unseres heißgeliebten Podcasts zu starten. Und wir freuen uns, dass so viele Hörerinnen und Hörer regelmäßig mit dabei sind und auch immer wieder neue dazukommen. Für alle, die uns noch nicht so gut kennen, wir sind Manuel Schmid und Stefan Jütte. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen kirchlichen Welten, Hintergründen und bringen verschiedene Prägungen und Erfahrungen mit, manchmal auch sehr unterschiedliche theologische Reflexe und Persönlichkeiten. Bei Ausgeglaubt sprechen wir über Themen, die uns bewegen, die uns vor die Füße kommen, oft auch gesellschaftlich Themen, die in den Medien durchgereicht werden, die uns irgendwo verheißungsvoll dünken im Blick auch auf eine theologische Tiefendimension. Und das Stichwort Ausgeglaubt, das unserem Podcast den Titel gibt, das ist weniger eine Feststellung und mehr eine Frage. Also Ausgeglaubt, Fragezeichen. Sind wir mit Religion, mit Glaube, mit Theologie in unserer Zeit wirklich durch? Sind wir persönlich durch? Oder verändert sich etwas, wenn wir die Fragen unserer Gegenwart nochmal aus theologischer Perspektive anschauen? Und gibt es da wirklich auch etwas zu gewinnen mit dieser Sicht? Das ist das, was uns in den Gesprächen leitet. Und heute, worüber sprechen wir, Stefan?
Ja, heute sprechen wir über ein Thema, was zunächst ganz typisch schweizerisch und vernünftig und brav klingt, nämlich über die Frage, soll man eigentlich neutral sein? Weil Neutralität ist ja sowas, das verbindet man sofort mit der Schweiz, oder? Also wenn man in einem Streit ist und sagt, I'm Switzerland, dann meint man damit, ich werde mich jetzt weder für die eine noch für die andere Seite positionieren. Ich bleibe besonnen und friedlich. Tragt ihr euren Streit aus. Wer neutral bleibt, der lässt sich von keiner der beiden Seiten vereinnahmen. Aber so einfach ist das ja dann in der Realität gar nicht immer, weil manchmal ist eine Seite viel mächtiger oder stärker als die andere Seite. Und da neutral zu bleiben, kann dann auch bedeuten, jemandem nicht zur Hilfe zu eilen, jemandem nicht beizuspringen in einer ganz unangenehmen Situation. Das wollen wir heute ein bisschen auffächern und die Frage stellen, ist ein sich heraushalten eigentlich immer neutral und ist es immer richtig? Ist es das, was wir privat tun wollen und ist es das, was für einen Staat eigentlich eine gute Politik ist? Denn wenn wir heute über Neutralität sprechen, dann tun wir das in einem Schweizer Kontext natürlich schon mit einem Blick auf eine Volksabstimmung, die kommen wird. Am 27. September stimmt die Schweiz über die Neutralitätsinitiative ab. Und deswegen ist es nicht einfach ein abstraktes Thema, das wir heute aufgreifen, sondern wir wollen wirklich mal mit einer friedensethischen, mit einer christlichen, theologischen Brille auf die Frage der Neutralität, vielleicht vielleicht auch auf die Tugend der Neutralität blicken. Das werden wir dann entwickeln. Aber Manu, bevor es soweit ist, kommt unser obligatorisches Stoßgebet oder Halleluja der Woche. Was hast du uns mitgebracht? Ein Stoßgebet?
Ja. Stoßgebet. Mein Stoßgebet betrifft ein Konzert, das ich letzte Woche besucht habe. Ich war am Donnerstagabend in Basel, da gibt es diese Konzertreihe im Fluss. Da wird ein Floß aufgebaut im Rhein und die Zuschauerinnen und Zuschauer können das Konzert dann vom Ufer aus beobachten. Das ist total schön, auch im Sommer, so diese lauen Sommerabende bei Konzert direkt am Rhein. Und der Grund, warum mich das nach Basel gezogen hat, war, dass eine Band gespielt hat, die ich aus früheren Zeiten kenne, nämlich Nazareth. Das ist eine Metal-Band der ersten Stunde, quasi gleich auf mit Uriah Heep oder Black Sabbath oder Led Zeppelin. Also die ganzen Metaller der ersten Generation, die haben eigentlich ihre Hits auch bei Nazareth in den 70er Jahren gehabt. Da habe ich noch kein Metal gehört. Aber ich kannte die Balladen von Nazareth wahrscheinlich aus irgendwie Kuschelrock-CDs oder so.
Kuschelrock 3 ja, oder
genau,
so.
Genau. Da gibt es eine wunderschöne Ballade, Dream On. Die habe ich dann verliebt als Teenager jeweils rauf und runter gehört. Und ich dachte also, wenn die da mal in der Nähe sind, dann muss ich die doch auch mal live und in Farbe sehen. Es war dann ein eher ambivalentes Ereignis, beziehungsweise manche Aspekte waren ein bisschen zum Fremdschämen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass von der Band, weil die natürlich Metaller der ersten Stunde sind, es sind eigentlich alle Gründungsmitglieder gestorben, außer der Bassist. Und man hat dann dieser Performance schon angemerkt, dass die meisten Bands jetzt nicht unbedingt von ihrem Bassisten leben.
Also du machst dann einen Riesenfass auf gerade.
Ja, genau. Aber das hat man dann schon gespürt. Es war dann so eine Ersatzkombo, Leute, die dann eben eingesprungen sind und die in dieser neuen Formation dann auf kleineren Bühnen touren. Ja. Und stellenweise war das sogar für ein Laienohr wie meins, war das irgendwie hörbar. Und ich bin mit einem professionellen Schlagzeuger dort gewesen. Und er hat mir dann so sanft, aber liebevoll klargemacht, dass es schon eher ein Leiden war für ihn. Und er eigentlich die Band nochmal 2 Jahre ins Bandcoaching schicken würde, okay, wenn die bei ihm spielen. Es hatte aber doch einen nostalgischen Wert, muss ich sagen. Also dieses eine Lied dann nochmal zu hören und zu singen.
Dann mehr ein Stoßgebet im Sinne von, du hast mitgefiebert.
Ja, genau. Und ich habe auch ein bisschen mitgelitten, weil es war witzigerweise, der Leadsänger wurde ersetzt durch einen, das habe ich fast nicht geglaubt, durch einen Basel-Beater-Musiker. Also der Sänger, der neu in der Formation von Nazareth mitspielt, kommt aus demselben Kanton wie ich. Und es hatte, man könnte ja sagen, das hat etwas Heimeliges. Es hatte aber auch etwas Peinliches oder etwas Eigenartiges, wenn dann der Sänger zwischen diesen Metal-Songs auf im breitesten Basel-Beater-Dialekt die Leute begrüßt und so. Und ja, ich denke, ach, das hätte ich jetzt nicht hören müssen.
Es wirkt wie eine Coverband, oder?
Ja, es war eigentlich, ehrlich gesagt, es war auch eine Coverband, weil der Bassist, der hat's nicht rausgerissen.
Okay. Hey, ich habe ein Halleluja mitgebracht. Mein Halleluja ist eigentlich eine kleine Abbitte. Ich habe letzte Woche drüber geschimpft und mich drüber beklagt, dass wir ein Hausfest feiern werden.
Stimmt,
und
ja,
ich da kurz vor dem Burnout stehe. Das ist völlig übertrieben gewesen und war ganz unberechtigt, hat sich dann gezeigt, weil wirklich so viele engagierte Menschen, die auch wirklich perfekt koordiniert waren, da alles schon im Vorfeld so minutiös geplant und aufgebaut haben, dass wir eigentlich dann bei den paar Aufgaben, die für den Rest übrig geblieben sind, eine eher lustige, fröhliche Stimmung hatten und das eigentlich ein ganz lustiger und sehr kurzer Samstagnachmittag war, wo wir ein bisschen was aufgebaut haben. Und ich habe mich dann ein bisschen geschämt und zwar am Abend so schön und so berührend, weil, musst dir vorstellen, ganz viele Leute Leute, die mal da gewohnt haben, sind auch zu diesem Hausfest gekommen und es war sowas zwischen Nostalgie und guter Nachbarschaft und man merkt so, wie man zusammengehört, eine ganz tolle Band hat gespielt. Es war wirklich ein wunderschöner Abend und ich habe mir gedacht, Halleluja, dass es sowas gibt, dass es wirklich noch solche Nachbarschaften gibt, die sich nicht einfach drauf beschränken, ihre Gartenzäune einzuhalten, sondern die wirklich etwas Gemeinsames noch teilen und feiern. Das fand ich einfach wunderschön.
Ja, sehr schön und trifft witzigerweise genau das Wochenende, an dem auch wir bei uns im Quartier das große alljährliche Nachbarschaftsfest hatten. 30 Jahre machen die das schon und da sind die letzten Jahre immer dabei gewesen. Eine Riesensause, in der jeder etwas beiträgt und dann später klingt das dann noch an allen möglichen Orten aus. Also sehr schön und wir grüßen auch die Hörerinnen und Hörer von Ausgeglaubt aus Stefans Nachbarschaft ganz herzlich.
So, Manu, lass uns rübergehen zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, Manu, ich habe schon gesagt, wir werden heute über Neutralität sprechen. Und Neutralität ist ja bei uns oft als politischer Begriff präsent. Aber lass uns mal ganz anders einsteigen. Neutralität ist ja auch etwas, was wir oft so in zwischenmenschlichen Beziehungen und Haltungen erleben. Wann warst du zuletzt in einer Situation, wo du selbst gedacht hast, da halte ich mich jetzt raus, da ergreife ich keine Partei, da bleibe ich jetzt neutral?
Das ist noch schwer zu beantworten. Ich habe mich in der Vorbereitung auf jeden Fall daran erinnert, dass ich früher so in der Familienkonstellation, es gibt ja so eigenartige Rollenzuschreibungen in jeder Familie, wenn mehrere Kinder am Start sind, dann gibt's so oft dann so Einzelne, die eher konfliktfreudig sind und die großen Diskussionen anreißen und den Streit anreißen und andere, die dann eher ausgleichen. Und ich habe von klein auf mir diese Diplomatenrolle angeeignet, dass ich dann so in Konflikten immer versucht habe, entweder zu vermitteln oder das Ganze, das war öfter der Fall, durch Humor auf eine andere Ebene zu heben.
Das
dann habe ich
gut,
quasi dann ein paar Sprüche gemacht und die Situation entschärft und so. Das ist etwas, das ich bis heute, ich glaube, ich bin nicht mehr so harmoniebedürftig, wie ich es einmal war, aber bis heute fühle ich mich in spannungsvollen Situationen, fühle ich mich irgendwie berufen oder unbewusst dazu veranlasst, das Ganze so ein bisschen zu entschärfen und irgendwie so ein bisschen durch einen Spruch oder durch eine intelligente Interaktion irgendwie ein bisschen den Dampf rauszunehmen. Und das kann auch in die Hose gehen. Das kann dann sein, dass du plötzlich dann im Versuch, das Ganze so ein bisschen zu schlichten oder zu entschärfen, plötzlich im Kreuzfeuer zweier Parteien stehst und merkst, ach Scheiße, hätte ich mich doch rausgehalten. Das gibt's auch, ja.
Ich musste an mehrere Situationen denken, von meinem Bekanntes- und Freundeskreis, wo manchmal die beiden Partnerinnen, Partner miteinander im Streit liegen über eine Sache. Mhm. Also zum Beispiel Urlaubsort und darf man da jetzt fliegen oder nicht? Mhm. Oder wir wollen das Haus renovieren oder beim Garten soll dieser Baum mal endlich gefällt werden. Oder es sind ganz, ganz oft triviale Dinge. Oder ich habe mir Getränke gekauft, einen Kühlschrank gelegt und er hat's einfach weggetrunken. So. Und man ist dann als Gast oder eigentlich aber gar nicht Beteiligter dann in so einer Situation, wo einem beide so anblicken, so in der Art von, jetzt sag doch du mal was dazu. Oder? Und oft ist es ja so, dass man einem der beiden Partner ein bisschen näher steht, den ein bisschen besser kennt als die andere Person. Und manchmal ist es dann sogar so, wenn wir jetzt zu zweit zu Besuch sind, dass sich das nochmal aufteilt. Also, dass meine Frau mit dem einen Teil besser bekannt ist und ich mit dem anderen.
Ja.
Und man muss dann mega aufpassen, dass man da nicht in eine Dynamik reinkommt, wo man irgendwas was Unfaires sagt, weil oft steckt ja hinter einem solchen kleinen Streit oder Zwist eigentlich ein viel größeres Thema. Mhm. Und die Gefahr ist ja immer, dass dann dieses Fass hochgeht.
Exakt.
Und da versuche ich tatsächlich, das sind dann so Situationen, wo ich wirklich versuche, möglichst neutral zu bleiben, mhm, oder dann mal so eine Bemerkung zu machen, oh, vielleicht geht es ja gar nicht um dieses Getränk, vielleicht geht es ja gar nicht nur um diesen Baum. Aber das ist auch schon ganz schief rausgekommen.
Ja, ja.
Und dass dann nämlich der eine der beiden sagt, ja, natürlich geht es nicht nur um diesen Baum, aber du solltest mal sehen, was alles sonst noch los ist, und diese Gartenarbeit ist nur ein Alibi, um die Wäsche nicht zu machen, etc. Und du denkst so, oh nein, hätte ich doch einfach ganz geschwiegen, aber es geht ja auch nicht.
Dann bist du auf einmal so in einer Therapiesession drin.
Ja, genau.
Hast du denn schon mal erlebt, dass du dir von anderen gewünscht hättest, sie hätten für dich Partei ergriffen und wären nicht quasi neutral geblieben oder hätten sich da einfach elegant rausgehalten?
Man muss ein bisschen differenzieren. Ich habe mir das schon gewünscht in der Situation selbst. Ich gedacht, ja, aber hey Leute, ihr wisst das doch, das ist doch gar nicht so, wie das jetzt rüberkommt. Könnte das mal jemand anders sagen als ich selbst? War aber eigentlich im Nachhinein meistens ganz froh, wenn das nicht passiert ist, oder habe es bedauert, wenn es passiert ist, weil das einfach eine Dynamik annehmen kann, die man dann irgendwie nicht mehr im Griff hat, die nicht gut wird.
Ja, aber gibt's nicht auch, ich habe viele Situationen erlebt, beruflich und privat, in so konfliktreichen Auseinandersetzungen, Gesprächen und so, wo dir Leute dann im Nachhinein sagen, ja, ich habe das genauso gesehen wie du, oder ich finde das völlig unmöglich,
was diese Person und so. Ich bin eher die Person, die das dann sagt. Ich bin weniger die Person, der das passiert. Also wenn jetzt Franzi, meine Frau, hier sitzen würde beim Podcast, würde sie sagen, ja, Stefan ist der illoyalste Mensch, den es gibt. Also wir besprechen etwas zu Hause und er regt sich auch drüber auf und findet das auch falsch.
Ja.
Und sobald wir dann in der konfrontativen Situation sind, krebst er einfach zurück und wechselt so auf eine Beobachterperspektive und sondiert mal alles ein bisschen und schafft neue Kategorien, um das zu besprechen, statt dass er sich meiner berechtigten Empörung anschließt. Also ich bin eher so der diplomatische Typ dann meistens, auch wenn man das gar nicht denken würde.
Ja gut, aber vielleicht ist es bei dir dann, vielleicht überlegst du dir dann kommunikationsstrategisch, was ist jetzt eine intelligente Position, und ich versuch's das dann irgendwie weniger auf dieser aufgeregten Ebene zu verhandeln. Aber ich finde, also ich habe das öfter schon erlebt, dass wenn in Situationen irgendwie eine Person sich mit einer Meinung oder Position durchzusetzen versucht und man dann mit dieser Person sich auseinandersetzt, dann fand ich das immer auch oder oft auch so ein bisschen drückebergerisch, wenn dir dann im Nachhinein, wenn dir niemand zur Seite springt und der Eindruck entsteht, dass du da ganz alleine in einer konträren Position bist, und im Nachhinein kommt dann einer nach dem anderen und sagt, du, ich habe das genauso gesehen wie du, und ich denk dann, ja, aber dann sag das doch in der Auseinandersetzung, in der Sitzung, sonst entsteht ja der Eindruck, als hätte ich hier eine völlig abseitige Randposition vertreten, dabei würdet ihr das alle auch unterstützen. Und manchmal haben die Leute auch die Eier einfach nicht in der Hose, in der Situation selber Partei zu ergreifen und sich zu positionieren. Das gibt's ja
ich,
auch.
Ich kann also das super nachvollziehen, aber Asche auf mein Haupt, ich bin oft genug derjenige, der dann eher der Kumpel wäre, der kommt und sagt, du, ich habe schon verstanden, was du da gemeint hast, aber ich wollte nicht auch noch mehr Öl ins Feuer gießen.
Ja, ja, aber da sind wir ja schon eigentlich voll mittendrin im Bedeutungsspektrum von Neutralität, das eben wirklich so oszilliert zwischen einer wohltuenden, weisen Zurückhaltung und Unparteilichkeit und dann einer Feigheit oder Tatenlosigkeit dort, wo man wirklich gefragt wird.
Und was ganz wichtig ist, es ist nicht objektiv.
Ja.
Also es steht nicht einfach fest, ist das jetzt Feigheit oder ist das ein weiser Entschluss, sondern je nachdem, wie jemand in diesen Konflikt involviert ist, kann das als sehr feige rüberkommen und kann eine Beziehung belasten. oder es kann gerade als etwas wahrgenommen werden, wo man am nächsten Morgen, nachdem man die zwei Bier ausgeschlafen hat, vielleicht denkt, oh, das ist aber gut, hat der sich nicht auch noch eingemischt?
Ja. Das kenne ich natürlich auch zu Genüge, dass man weiß um Positionen, die mit am Tisch sind und quasi innerlich betet, sag jetzt nichts oder explodier jetzt nicht, eskaliere jetzt nicht. Aber eben, es ist so diese Ambivalenz auch in diesem Neutralitätsbegriff. Manchmal dient es der Vermittlungsfähigkeit, wenn man sich nicht vorschnell auf eine Seite schlägt. Und manchmal ist es einfach eine Solidaritätsverweigerung, die auch mit Harmoniebedürftigkeit, mit fehlendem Charakter oder fehlender Kante zu tun hat.
Manu, es gibt tatsächlich ja Situationen, die im Nachhinein ganz schlimm erträglich sind. Also gerade wenn jetzt jemand eine andere Person so beleidigt oder in ein so schlechtes Licht drückt, dass man denkt, ah, scheiße, da hätte ich wirklich was sagen müssen. Das geht eigentlich nicht. Das war nicht okay von mir.
Ja.
Also das ist so das Klassische. Das habe ich wirklich eher manchmal erlebt, als ich Kind oder Jugendlicher war und man war irgendwo zum Essen eingeladen bei Erwachsenen. Und dann ist so, ah, natürlich hat Margret den Senf wieder nicht aufgestellt. Margret, würdest du bitte den Senf holen? Mhm. Und dann ist so betretenes Schweigen am Tisch. Ja. Und man merkt so, hier ist jetzt eigentlich etwas passiert, was unrecht ist, was auch gewalttätig war und niemand sagt was.
Ja.
Und man hirnt aber den ganzen Abend drüber nach und denkt, ah, ich hätte eigentlich was sagen sollen, ich hätte eigentlich was tun müssen. Es war nicht okay, da einfach an der Seite zu stehen. Und das zeigt, glaube ich, dass Neutralität für sich genommen nicht einfach eine Tugend ist. Manchmal ist es wirklich Feigheit, manchmal ist es ja auch eine Art, sich zu verstecken, sich nicht exponieren zu müssen in einem Thema, das überhaupt nichts mit Weisheit zu tun hat, sondern was eigentlich ein platter Opportunismus ist und ein Kuschen vor der Machtausübung eines anderen oder einer anderen. Aber lass uns doch das mal mitnehmen als Hintergrund, dass wir sagen, ja, es ist ambivalent, was Neutralität bedeutet. Man kann nicht einfach sagen, ich habe mich nicht eingemischt, deswegen habe ich richtig gehandelt. Mhm. Aber lass uns das mal ein bisschen systematisieren, weil Neutralität ist ja nicht der einzige Begriff, mit dem wir es zu tun haben. Man könnte ja mal versuchen, hier ein paar Begriffe auseinanderzuhalten. Ein Begriff, der zum Beispiel gar nicht positiv besetzt ist, wäre die Gleichgültigkeit.
Ja.
Also ich kann mich neutral geben, weil mir etwas einfach völlig gleichgültig ist, weil es mich nicht interessiert, weil es mich persönlich nicht involviert.
Ja, oder zumindest, weil es mich zu wenig angeht, zu wenig interessiert, um mich jetzt zu exponieren, um mir jetzt irgendwie mich jetzt in einen Konflikt reinzuwerfen, dass ich sage, dass ich eigentlich signalisiere, das ist mir nicht wichtig genug, um mich selber quasi in die Auseinandersetzung zu werfen. So.
Genau. Ja. Oder auch wenn man so denkt, ja, es ist letztlich sinnlos, die ziehen ihren Streit sowieso jedes Mal auf, wenn wir dort sind. Das ist halt jetzt die alte Leier, die wir alle schon kennen, aber es geht dich eigentlich nicht mehr an.
Ja.
Und das ist ja so was diese Art von Gleichgültigkeit hat ja immer so den Charakter auch von, ich stehe in diesem Punkt gar nicht in Beziehung mit euch. Mhm. Es ist mir letztlich wurscht, was ihr hier macht.
Ja. Ja, ich meine, der klassische Fall, der ja nicht erst seit MeToo immer wieder diskutiert wird, ist natürlich im Blick auf Sexismus, Rassismus, auf Grenzüberschreitungen, gerade gegenüber Menschen, die benachteiligt werden oder gegenüber denen Vorurteile herrschen und so weiter. Da gibt es ja zu Recht auch die Anschuldigung gegen neutrale Beobachter, die sich dann nicht einmischen und das Gefühl haben, ja, also ich habe noch nie eine so sexistische Bemerkung gemacht oder eine rassistische Bemerkung, aber sie haben beobachtet, wie solche verbalen oder sogar körperlichen Grenzüberschreitungen stattgefunden haben und haben sich dann einfach rausgehalten.
Hey, ich habe mal ein Podcast-Gespräch mit Tamara Funicello aufgenommen. Mhm. Und sie hat das als eines der größten Probleme benannt, das wir haben, punkto Sexismus. Dass es nicht einfach diejenigen sind, die als Täter jetzt aggressiv jemanden sexistisch beleidigen oder klein machen, ja, sondern diese schweigende Masse, die drumherum steht, und das sind wirklich ganz, ganz oft einfach Jungs, die zu der Gruppe dazugehören und dann so ein bisschen grinsen oder sich wegdrehen, als hätten sie nichts mitgekriegt. Und ich glaube, das setzt irgendwo wie Standards. Also wenn du zu einer Gruppe gehörst, in der solche Sprüche fallen können, ohne dass das irgendwie zur Rede gestellt wird, ohne dass das klargestellt wird, dann hat man damit eigentlich schon ein Klima geschaffen, das jetzt mindestens sehr tolerant ist gegenüber Gewalt und gegenüber, ja, dann auch Handlungen, die nicht mehr okay sind.
Ja, ja. Ja, und du brauchst nicht einmal zu lachen oder das zu bestärken.
Weghören reicht schon.
Das schiere Weghören ist eigentlich schon quasi ein Freipass, damit auch weiterhin durchzukommen.
Ja, und es wird nicht besser, indem man sagt, ja, das ist halt der Freddy. Freddy ist immer so.
Ja,
der,
ja,
der war schon in der Primarschule so. Der meint das gar nicht so. Der schlägt seine Frau übrigens auch gar nicht wirklich.
Ja, ja.
Also, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz gefährliche Komplizenschaft, die dann ausschaut wie Gleichgültigkeit, aber eigentlich was ganz anderes tut.
Ja, ja. Es ist witzig oder interessant, wie ich habe zumindest den Eindruck, dass sich das zwischen Generationen auch verändert. Vielleicht ist es auch eine Milieufrage, keine Ahnung, aber mir fällt das bei unseren Kindern extrem auf, dass wenn ich erzähle von ein Video ihnen zeige oder von so Sketches, die früher, weil kennst du Jacobo Müller, ist ja, so eine Schweizer Late Night Show, und die haben oft auch so haben Rollen angenommen, die, das würde heute einfach nicht mehr gehen, da hat irgendwie Victor Jacobo einen Inder gespielt oder irgendwie so. Und dann, wenn ich ihnen davon erzähle oder wenn ich irgendwie auf einen Videoclip stoße und ihnen das zeige, dann
sind entsetzt, oder?
Die sind entsetzt und die sagen mir dann auch, Papa, das ist nicht lustig und das ich will sowas nicht sehen und das gehört sich nicht und so. Und also da bin ich schon echt angelaufen mit Dingen, die ich jetzt noch verhältnismäßig harmlos fand und über die eigentlich die ganze Schweiz vor 15 Jahren noch laut gelacht hat, unsere Kinder dann wirklich sehr sensibel und auch irgendwie auch in einem privaten Rahmen, wo vielleicht manchmal noch mehr möglich ist, weil man sich sehr viel Wohlwollen entgegenbringt und so, da kennen die gar nichts so. Ne? Ja. Also,
und ich muss selbst immer wieder lernen, das auch wirklich an mich heranzulassen und nicht einfach zu sagen, ja, das war eine andere Zeit, jetzt hört mal auf, also halt mal den Ball flach und so. Weil das ist so diese Verteidigungshaltung, wo man sich dann selbst eigentlich gemein macht mit dem, das ist eigentlich mein Default-Modus. Also in dem Fall ich sofort zurück und denke dann, ah, seid ihr wieder anstrengend, Mann, ist das nervig. Und eigentlich zeigt das nur einen Fortschritt, weil auch, du hast gerade von Jacobo Müller gesprochen, die sind ja beide mittlerweile viel weiter und machen eine ganz andere Art von Humor und würden sicher auch vieles von dem, was sie damals gemacht haben, mit dem, wie sie jetzt denken und was sie jetzt wissen, als durchaus kritisch betrachten. Und da gibt's einen anderen Begriff zu Neutralität, der in dieses Umfeld gehört, den ich super wichtig finde, und das ist die Unparteilichkeit. Mhm. Das klingt so sperrig und langweilig, aber eigentlich meint das einfach, ich wende auf alle dieselben Maßstäbe an. Also auch wenn du ein ganz guter, enger Freund bist und irgendwo zu Recht das Bedürfnis hast, dass ich dir gegenüber loyal bin, entscheide ich mich in einem Moment, wo ich finde, das war ungerecht, was du jetzt getan hast, auch dazu, das zu benennen. Und das kann manchmal dazu führen, dass man wirklich auch eine Freundschaft belastet oder eine Beziehung damit belastet, dass man sagt, das möchte ich jetzt aber nicht, dass du das so sagst.
Ja,
das
oder
ist
eine,
nicht richtig.
Ja. Oder eine Erwartung nicht erfüllt, indem man vielleicht jetzt nicht aufgrund der guten Beziehung irgendwie jemandem alles durchgehen lässt oder sich in einer Art und Weise einsetzt. Das kann ja aber auch total sinnvoll sein, weißt du, wenn du nicht willst, dass der andere sein Leben lang mit dem Verdacht kämpfen muss, eine bestimmte Gelegenheit nur erhalten zu haben, weil er da Leute gekannt hat und weil Leute sich für ihn ausgesprochen haben und so. Manche nutzen das auch schamlos aus, ist mir völlig klar.
Ganze Seilschaften leben davon, oder?
Ja, ja. genau. Ja. Aber eigentlich finde ich, das ist mir das immer sympathischer, wenn man auch selber mit der Gewissheit leben kann. Es gab auch, ich habe auch etwas mitgebracht. Es gab etwas, was für mich gesprochen hat, um diesen Auftrag zu kriegen oder um diese Gelegenheit zu erhalten oder dieses Projekt oder so. Und nicht einfach nur aufgrund von wie sagt man, Vetternwirtschaft.
Ja, genau. Also ich finde auch, das ist irgendwo, klingt das zunächst paradox, aber ist eigentlich total logisch, dass man manchmal wirklich Partei ergreifen muss und eine Seite stark machen muss, gerade um unparteiisch bleiben zu können. Mhm. Also, dass dort, wo jemand zu Unrecht bevorteilt wird oder jemanden ungerecht behandelt, man wirklich auch Partei der anderen Seite ergreifen muss, damit hier nicht ein Unrecht durchkommt und damit nicht jemand quasi bevorteilt wird.
Ja, also das ist ja programmatisch der Unparteiische im Sport, im Fußball. Ja, genau. Ja, der pfeift ein Foul oder was auch immer, einen Verstoß, erst recht eine handgreifliche Tätigkeit, der pfeift das und ergreift quasi dann Partei, gerade als jemand, der das eben nicht aus Favoritism, als Günstling oder so tut, sondern in unparteiischer Weise feststellt, hier hat jetzt ein Regelverstoß stattgefunden und ich setze mich jetzt ein für die Partei, die dadurch benachteiligt wurde.
Ja, jetzt beim Sport, wenn wir an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter denken, dann ist es ja gerade die Aufgabe der unparteiischen Entscheidungen zu fällen.
Ja.
Und die sagen dann, das war ein Foul oder es war kein Foul. Das reicht für ein Penalty oder nicht.
Ja.
Da scheint es irgendwo einfach zu sein. Also ist es natürlich in der Praxis auch nicht, aber es gibt wenigstens ein Regelwerk. Es gibt eine Art und Weise, wie das ausgelegt wird. Man kann sich darauf beziehen und sagen, ja, das war jetzt gut, wie wir das eingesetzt haben oder nicht. Aber in der Realität, jetzt außerhalb des Sports, mit klaren Regeln etc., sind wir ja meistens in ziemlich komplizierten Beziehungen und Beziehungsverhältnissen. Also zum Beispiel Eltern zu Kindern oder Chefs zu Angestellten oder Auftragsgeber zu Auftragnehmerinnen oder so. Also das sind ja dann meistens asymmetrische Machtverhältnisse, die sich darin spiegeln.
Ja, und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, da ist es ja so, im Unterschied jetzt zum Fußball, wo man sich darauf geeinigt hat, es braucht diese eine Rolle des oder der Unparteiischen und das gestehen alle dieser Person zu, ist es ja oft in Alltagssituationen gerade so, man hat ja, es ist eben niemand da mit dieser Rolle. Vielleicht, wenn man jetzt eine Mediation hat im Konflikt, man stellt jemanden an, ganz bewusst oder im therapeutischen Kontext, irgendwie Ehe-Therapie oder so, und da ist eine Therapeutin oder ein Therapeut, der oder die explizit die Aufgabe hat, in einer Form der Unparteilichkeit, der Neutralität quasi für beide mitzudenken und sich nicht einfach auf eine Seite zu schlagen, aber meistens, in den allermeisten Alltagssituationen, beruflich und privat, gibt es ja diese Schiedsrichterinnenrolle gerade nicht. Und da ist es eben, da sind dann die Grenzen wesentlich fließender.
Ja, und da wird es ja auch ganz wichtig. Also nehmen wir jetzt mal an, du sitzt bei einer Ehetherapie und hast eine Ehetherapeutin. Wenn du jetzt entscheiden willst, ob das, was die macht, fair ist oder nicht. Mhm. Dann würdest du ja nie sagen, ja, ich schau mal, ob die sich neutral verhält, weil manchmal darf die sich auf gar keinen Fall neutral verhalten, oder? Wenn da Vorwürfe passieren, wenn da wirklich eine Art verbale Gewalt sich breit macht, dann muss diese Person auch einschreiten. Aber wir würden sie doch immer daran messen, ob sie für alle dieselben Maßstäbe gelten lässt.
Ja.
Und ob sie kontextsensibel reagiert. Ob sie sagt, ja, aber ich weiß, dass diese Person jetzt nicht für sich einstehen kann und ich muss die jetzt stark machen. Ich muss ihr zeigen, dass man diesem Typ zum Beispiel auch widersprechen kann.
Ja, ja. Ja, genau.
Und also das heißt einfach, Neutralität an und für sich ist noch kein Wert. Es ist noch nicht etwas, wo wir sagen würden, ja, das ist immer das Ideal, das wir verfolgen wollen, sondern eigentlich meinen wir eine Art Unparteilichkeit, die sich darin zeigt.
Ja. Und jetzt spätestens an der Stelle bietet sich natürlich eine theologische Tiefenbohrung an, beziehungsweise steht ja die Frage auch im Raum, wie steht es denn um Gottes Rolle uns gegenüber? Ja. Wie steht es um die Erwartungen, die auch glaubende Menschen an Gott hegen? Ist er der Unparteiische im Sinne eines Schiedsrichters, der dann notfalls mittels Video Assistant Referee nochmal ganz genau hinschaut, und der hat ja alle Aufnahmen, nochmal genau hinschaut.
ins Buch des Lebens blickt.
Genau, ins Buch, alles studiert und auswertet, für wen oder gegen wen spricht das jetzt. Ich finde das, also hier müssen wir eigentlich auch den Begriff der Gerechtigkeit einführen an der Stelle, weil das ist, Neutralität ist natürlich kein biblischer Begriff, Unparteilichkeit auch nicht, aber ein zentraler biblischer Begriff, der sich wirklich durch beide Testamente hindurchzieht, ist derjenige der Gerechtigkeit, und das Statement zu Gott als dem Gott der Gerechtigkeit, als dem gerechten Gott, ist praktisch von Anfang an, gehört das zur Gottes Beschreibung.
Ja, von Gott heißt es, bei ihm gilt kein Ansehen der Person.
Ja.
Und das meint ja nicht, der schaut sich die Person nicht an, sondern er unterscheidet nicht, ob ein König oder ein Sklave Unrecht getan hat, sondern Unrecht bleibt Unrecht. Und der König darf sich vor Gott nicht mehr herausnehmen. Für ihn gilt kein anderes Recht als für jemanden, der in unserer irdischen Logik und Machtverteilung als rechtlos gilt.
Ja, ja. Ich denke, die Betonung dieser Eigenschaft, oder dass Gott die Person nicht ansieht, ist natürlich umso wichtiger in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld, jetzt damals Antike oder im Ersten Testament sogar noch früher, diese auch Stammeskulturen und so weiter, die damals herrschten, da gab es ja noch kein Rechtssystem in unserem Sinne, und da sich zu Gott zu bekennen als einem, der kein Ansehen der Person kennt, war quasi ein Statement gegen alle Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft oder des üblichen Verhaltens, weil natürlich das Ansehen der Person da in diesen Kulturen noch sehr viel stärker entscheidend war. Es spielte halt eine riesige Rolle, ob du Mann oder Frau warst, ob du Stammesleiter oder Verantwortlicher warst, oder ob du irgendwo am Rand
zur Priesterkaste warst, gehörst,
ob du Priester
oder nicht,
warst, oder? Genau, später dann, ob du römischer Bürger bist oder nicht. Das geht ja bis in die Apostelgeschichte hinein mit Paulus und den ganzen Querelen mit dem römischen Reich damals. Also da war es eben sehr entscheidend, welcher Klasse und welcher Gruppe man angehörte. Und letztlich muss man sagen, bei allen absolut rühmenswerten Errungenschaften des Rechts in unserer Zeit, ist es natürlich heute, gibt es heute auch noch solche Schieflagen. Es ist heute auch nicht einfach egal, woher du kommst und was du mitbringst, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass du dir in einem Gerichtsverfahren natürlich als Multimillionär die gewieftesten Anwälte leisten kannst. Und
dass du Steuern umgehen kannst, dass gewisse Unternehmer keine Steuern bezahlen müssen, weil sie Deals aushandeln können, etc.
Ja, ja, ja.
Aber für Gott gilt eigentlich immer diese Beschreibung, es ist kein Ansehen der Person. Das bedeutet, eigentlich sagt man jedem König, jedem Herrscher, jedem Hohepriester, also der ganzen Elite, sagt man, Recht ist nicht etwas, was ihr setzt, sondern das Recht ist die Sache Gottes und ihr fallt unter dieses Recht.
Ja.
Und das bedeutet, dass man von Gott eigentlich gerade nicht als einem spricht oder denkt in der Antike, der unparteiisch ist, im Sinne, dass er nicht sich auf eine Seite stellt, sondern er ist sehr wohl parteiisch. Also dieser Gott hört den Schrei der unterdrückten Israeliten und führt sie aus Ägypten heraus. Dieser Gott ist der Anwalt der Armen, Fremden, Witwen und Waisen, oder sogar der Rächer der Witwen und Waisen. Das sind alles Titel, die Gott zufallen und die natürlich in einer direkten Konkurrenz stehen mit dem, was sonst ein König, ein Pharao oder ein Herrscher oder ein Rächer Rechtssprecher in der damaligen Ordnung ist.
Ja, ja. Ja, und an der Stelle merkt man aber auch, dass zwei sehr unterschiedliche Begriffe von Gerechtigkeit irgendwo zueinander in Konkurrenz treten oder zumindest in Spannung stehen zueinander, weil wir, würde ich sagen, in unseren, in den westlichen Gesellschaften sehr, sehr stark geprägt sind von diesem griechisch-römischen Ideal der Justitia, also praktisch in jedem Bundesgerichtsgebäude der Welt steht oder vor jedem steht irgendwie diese Figur, oder auf einem Bild wird das dargestellt, aber das ist so ikonisch geworden, diese Justitia, diese Frau, die eine Augenbinde trägt, also ihre Augen verdeckt hat, gerade eben im Sinne dieses, ich sehe die Person nicht an, es ist mir, ich will nicht sehen, ich will nicht wissen, ich will nicht einrechnen, einkalkulieren, ob es sich hier um einen König, einen Konzernchef oder einen Obdachlosen handelt, ich sehe das gar nicht an und hat ja meistens dann so diese Waage in der Hand, die dafür
spricht, die nur Argumente gewichten darf, genau, aber nicht die Person.
Genau, genau. Also das ist quasi eine neutrale Distanz und wir
nur weil wir gerade in Bern aufzeichnen, Manu, es gibt den Gerechtigkeitsbrunnen in Bern und da steht diese Justitia drauf. Das ist in der Gerechtigkeitsgasse, kann man sich das anschauen. Das ist wirklich genau diese Idee, die sieht nichts, die wägt nur ab.
Mhm. Ja. Und ich würde auf jeden Fall anerkennen, wir verdanken diesem Rechtsgedanken und Gerechtigkeitsgedanken enorm viel. Das sind die Entwicklung des Rechtssystems auf der Grundlage dieser griechisch-römischen Justitia-Vorgabe ist etwas, das ich auf keinen Fall rückabgewickelt sehen möchte. Man kann in den USA ansatzweise beobachten, was es bedeutet, wenn diese Geschichte aus dem Gleichgewicht gerät. Also das sind enorme Errungenschaften, aber es ist eine Spannung, wenn man dann biblische Texte liest, die ganz anders von Gerechtigkeit sprechen. Man muss sich das bewusst machen, dass wenn Gott als gerecht bekannt wird, dass die Leute damals eben nicht die Justitia vor Augen haben, die aus sicherer Distanz nur Argumente und Taten gewichtet, sondern dass die in den Psalmen schlägt das besonders entgegen, wenn die Psalmbeter sagen, ich hoffe auf die Gerechtigkeit Gottes und damit meinen, ich hoffe auf einen Gott, der für mich Partei ergreift, weil mir Unrecht geschehen wurde.
Der biblische Gott ist insofern und dann gerecht, wenn er Partei ergreift für diejenigen, die nicht zu ihrem Recht kommen, aber das gerade unparteilich tut, also ohne Ansehen der Person.
Ja,
und,
genau.
Und deswegen, das ist ja so witzig, oder wenn man sich fragt, ob die Kirche links ist, ob eigentlich das Gottesbild links ist. Nein, das hat nichts mit links oder rechts zu tun, es hat damit zu tun, dass Gott in der Bibel als einer gedacht wird, der sich auf die Seite der Schwachen schlägt.
Ja.
Und zwar egal, wie wichtig die sind von ihrem Rang oder ihrem Ansehen oder was auch immer, der stellt sich immer auf die Seite der Schwachen. Das kann einmal König David sein und einmal kann es der Ehemann von Bathseba sein, den er umbringen lässt. Oder also er schaut eben nicht darauf, welchen Rang hat er schöne Lieder für mich geschrieben, sondern der ist parteiisch, aber immer auf der Seite derer, denen Unrecht widerfährt, die auf der Seite der Schwächeren stehen, die benachteiligt
werden. Ja, und das ist ja auch exakt der Grund, warum in den biblischen Überlieferungen in der hebräischen Bibel regelmäßig das Volk Israel, die Psalmbeter, Propheten und so weiter, sich sehnen nach dem Tag der Gerechtigkeit, nach dem Tag des Gerichts. Und das löst ja oft eigenartige Dissonanzen aus, wenn wir das heute lesen, denken, ja, Moment mal, der Tag des Gerichts, ist das nicht etwas, wovor man sich fürchten müsste? Aber damals in diesem Verständnis Gerechtigkeit als ein Beziehungsbegriff, Gerechtigkeit als Ausdruck einer Parteinahme Gottes für die ungerecht Behandelten und für die Geschundenen. Das war ein Akt, den man herbeigesehnt hat in der Erwartung, dass Gott dann die Dinge zurechtrückt und mit der Erfahrung, dass einem selber Unrecht angetan wurde. Man kann da natürlich dann schon noch das Bewusstsein anfügen, auch hoffentlich in der Einsicht, dass man selber auch anderen Unrecht getan hat.
Also ja, es ist ja, also ein ganz bekannter Ausspruch ist ja, Gott handle nach deiner Gerechtigkeit. Mhm. Oder? Und das stellt einen selbst ja auch unter diesen Rechtsanspruch, den Gott hat, unter dieses Rechtsverständnis, das Gott hat. Also es geht nicht darum, die anderen sollen nur bestraft werden, sondern handle nach deiner Gerechtigkeit, und das schließt mich dann selbst auch ein. Was vielleicht wirklich sehr bezeichnend ist und was ich auch wichtig finde für unsere Gegenwart, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit nachdenken, ist, dass diese Gerechtigkeit Gottes nicht so gedacht wird, dass sie kompensatorisch somewhere else sich dann abspielt, oder? Also man kennt das, wir haben auch schon eine Folge aufgenommen zu Ägypten und der Religion der Ägypter. Ja. Da begegnet dir dann die Göttin Maat und die stellt dir ihre über 40 Fragen, die du beantworten willst, aber das hat keinen Impact für das Diesseits. Das ist eine rein jenseitige Geschichte und dort wird dann entschieden, ob du quasi in den Himmel kommst oder nicht. Also um es ganz einfach zu sagen. Ja. Aber das, was du hier tust auf Erden, da wird sich Maat nicht einmischen. Das ist dir eigentlich völlig egal. Das spielt erst im Totenreich eine Rolle. Dort erst gilt ihre Gerechtigkeit. Der biblische Gott ist einer, der hier schon der Rächer der Witwen und Waisen ist, der hier schon Partei nimmt, der das Volk aus Ägypten herausführt, der die Witwen und Waisen beschützt. Das ist ein ganz anderes Gottesbild und ein ganz anderes Selbstverständnis von dem, was das Leben, was das Menschsein, was unsere irdische Existenz bedeutet angesichts der Gerechtigkeit.
Ja, und voll. Und es verändert ganz entscheidend aber auch, was es heißt, an diesen Gott zu glauben oder diesem, um das jetzt auf die Person Jesu auch zu fokussieren, der das, ich würde sagen, in besonderer Klarheit gelebt hat, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Also das ist ja auch, da ist ja dann auch eine selbst eine Ermächtigung und eine Verpflichtung an diejenigen mit verbunden, die Jesus nachfolgen, weil das wäre ja jetzt eine völlige Perversion des Gedankens, wenn man sagen würde, ach gut, die Christen glauben daran, dass Gott irgendwann die Dinge ins Recht setzen wird und der wird dann den Ungerechten zum Recht verhelfen, ergo können wir diesen Tag herbeisehnen und uns darauf freuen und müssen uns aber hier eigentlich um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und so keine weiteren Gedanken machen.
Also das wäre die eine gefährliche Seite, auf der man landen könnte, oder? Also dass man quasi sagt, ja, das Recht ist die Sache Gottes, was mischen wir uns ein? Dann bist du quasi auch wieder bei so einer Jenseitsreligion, wo Gerechtigkeit eine Frage ist, irgendeines Jenseits, eines späteren Zeitpunktes, einer späteren Zuständigkeit.
Und du bist bei einer tatenlosen Neutralität.
Ja, genau, du bist bei einer tatenlosen Neutralität. Es gibt aber auch die andere Gefahr. Das müssen wir, glaube ich, schon auch festhalten. Und das ist, dass man sagt, naja, also gerade wenn ich Christin oder Christ bin, dann muss ich mich mit dieser Gerechtigkeit Gottes gemein machen und die überall durchsetzen in der Welt. Mhm. Also, dass man dann quasi sagt, ja, also die Nicht-Einmischung, das reicht nicht, sondern wir müssen jetzt Partei ergreifen und zwar für die Seite Gottes und seine Gerechtigkeit. Und das kann dann sehr rasch auch zu einer gefährlichen Identifikation führen, dass man quasi die eigene Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit wie göttlich auflädt und sagt, das, was ich meine mit Gerechtigkeit, ist nicht nur das Verständnis, das ich habe oder das meine Gruppe hat, das ich jetzt in eine Diskussion einbringen muss, sondern ich stehe auf der Seite Gottes und das muss ich jetzt durchführen. Ja. Und da glaube ich, kommen wir nicht raus. Also es gibt diese zwei Gefahren ständig und die können wir auch nicht auflösen. Es gibt einen Versuch, du hast das von Jesus gesprochen und ich glaube, da gibt es tatsächlich einen jesuanischen Versuch, eine jesuanische Haltung, mit diesen beiden Gefahren umzugehen. Und das wäre nach meinem Verständnis dann die Feindesliebe. Ja. Weil die Feindesliebe eigentlich meint, die meint ja nicht, ich entwickle amoröse Gefühle für meine Feindin oder meinen Feind, sondern sie meint, ich kann Partei ergreifen, ohne dass ich dabei einen Feind produzieren muss.
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Also man setzt sich ein, weil ich hätte jetzt schon, da würde ich gerne nochmal tiefer bohren, weißt du, bei dieser zweiten Gefahr, die du genannt hast, dass man dann eigentlich im Anliegen der Unterdrückten, der ungerecht Behandelten, dass man sich so sehr auf deren Seite wirft oder mit ihnen identifiziert, dass man die quasi einen Gottesstandpunkt einnimmt, dass man das Gefühl hat, jetzt weiß ich mit absoluter Sicherheit, wo richtig und falsch, gerecht und ungerecht verteilt sind, und aus dieser Position heraus schaffe ich dann neue Feinde, neue Feindbilder, die ich dann entsprechend leidenschaftlich angehe oder verfolge. Also
das ist so ein klassisches Beispiel, um das jetzt mal ein bisschen handfester zu machen, wäre die Migrationsthematik, oder? Mhm. Also man sagt quasi, ja, also wer sind denn jetzt die Schwachen, Rechtlosen und Unterdrückten? Das sind diejenigen Menschen, die bei uns um Asyl suchen. Und wer sind dann die Bösen? Das sind die Mächtigen, die diese Asylgesuche ablehnen, die Zugangswege schwierig machen, Frontex, die EU-Außengrenzen absichern, etc. Das sind dann die Bösen, oder? Und dann hast du ein ganz einfaches, vermeintlich christliches Weltbild, wo du sagst, hier die schwachen Menschen, die flüchten, und da der böse Machtapparat Babylon quasi, der sie abhält und schindet. Und so einfach ist es ja nicht, weil ganz viele tragische Fluchtgeschichten ereignen sich gerade deswegen, weil wir sehr unklar kommunizieren, weil die Menschen, die sich überlegen, ob sie flüchten wollen oder nicht flüchten wollen, nicht wissen, was sie wirklich erwartet, dass sie nicht wissen, dass sie in einem schnellen Verfahren zurückgeschickt werden, dass das nicht einfach das Land ist, wo Milch und Honig fließt. Und dass wir dort eigentlich Erwartungen wecken, die dann überhaupt nicht erfüllt werden können, die zutiefst tragisch enden in ganz, ganz vielen Fällen. Und das ist dann nicht einfach so klar, hier sind die Guten und da sind die Bösen und wir haben jetzt auf dieser Seite oder auf dieser Seite zu stehen, sondern man muss dann wirklich die Maßnahmen prüfen und sich fragen, wie verhindern wir möglichst viel Leid? Wie schaffen wir möglichst gute Lebensbedingungen für viele Menschen und wie helfen wir darunter den Schwachen und Geschundenen wirklich, oder? Und das glaube ich, ist etwas, was gerade jetzt christlich motivierter Humanismus immer wieder in der Gefahr steht, dass er zu kurzschlüssig ist, dass er meint, ein Rezept zu haben, dass er quasi einen Gottesstandpunkt hat, von dem aus er alles beurteilen kann.
Ja, also das wäre dann, weil das war mir jetzt noch wichtig, das ein bisschen schärfer zu stellen noch, das wäre dann ein Kipppunkt, wenn man, weißt du, weil der Impuls oder die Parteinahme für Opfer von Ungerechtigkeit, die Parteinahme, der Impuls, Menschen beizustehen, die arm sind, die benachteiligt sind, die vom System verarscht werden und so weiter. Ich glaube, das ist ein zutiefst christlicher und in der Praxis Jesu auch verwurzelter Impuls, den sich die Kirchen und die Glaubenden zu Recht zu eigen machen. Aber die Gefahr kommt dort auf, wo man dann vor lauter Leidenschaft für vielleicht konkrete Ungerechtigkeiten, die man beobachtet hat, für konkrete Schieflagen und so, dass man die Komplexitäten hinter diesen Schieflagen aus den Augen verliert, dass man das Gefühl hat, es ist ganz klar, dass man auch Abstraktionen vornimmt und sagt, alle, die so und so sind oder die das und das, die sind alle benachteiligt und alle anderen sind alle in der Tätergruppe, und dann werden solche scharfen Fronten aufgebaut und man selber hat kein Empfinden mehr dafür, dass man sich eigentlich ständig in diesen Einteilungen auf der richtigen Seite quasi, auf der guten Seite platziert, und es geht so diese notwendige Selbstkritik und Bescheidenheit dann gerne mal verloren, dass man auch schaut,
auch die Bereitschaft, eine andere Perspektive zu übernehmen.
Ja, genau.
Ich stimme völlig mit dir überein. Natürlich gehört es dazu, den Opfern beizustehen, Unrecht zu benennen, Grenzen zu setzen, wo etwas nicht richtig ist, auch darauf hinzuweisen, möglicherweise auch zu fordern, dass sich da eine Rechtsprechung ändert, etc. Das alles kann sein, aber es darf nicht darauf hinauslaufen, dass man in dieser Lagerbildung zu einem Punkt kommt, wo man die andere Seite entmenschlicht, ja. Wo man quasi wie sagt, das ist denen ja scheißegal, dass die im Mittelmeer ersaufen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinem Menschen scheißegal ist, dass das passiert. Ich glaube, dass wir da zu unsorgfältig sind und zu unmenschlich mit der Gegenseite, wenn wir nicht auch zuhören und hinschauen und verstehen wollen, welche Überlegungen diese dazu treiben, so handeln zu wollen, wie sie das tun.
Ja.
Und das ist, das gehört für mich dazu. Und gerade wenn wir zu schnell Lager gebildet haben mit den Guten und den Bösen, dann fallen wir weit, weit hinter das zurück, was heißen würde, ohne Ansehen der Person. Mhm. Weil dann kannst du quasi an der Parteizugehörigkeit oder an dem, wie du eine bestimmte Migrationsthematik siehst oder wie du eine bestimmte finanzpolitische Entscheidung siehst, kannst du schon immer Lager zuordnen. Und das ist nichts anderes als Ansehen der Person. Wenn du sagst dann quasi, okay, du gehörst in Schublade 3, dann weiß ich ja, wer du bist. Dann bist du Feind. Und ich glaube, das ist das Starke an der Feindesliebe, also an dieser Idee. Das ist, ich meine, Feindesliebe ist ja in sich ein Widerspruch, im Wort selbst. Mhm. Also ein Feind lieben, das geht ja gar nicht. Also deswegen glaube ich, dass eigentlich die christliche Provokation und Herausforderung für Menschen darin besteht, dass man Partei nimmt für eine Seite, ohne dass man ein Feindbild produziert.
Ja. Ja, ja, ich finde das sehr stark. Also Feindesliebe als ein Programm, Ungerechtigkeiten ernst zu nehmen, zu benennen, sich einzusetzen für ungerecht Behandelte und dabei aber nicht neue Entwürdigungen zu schaffen, indem man den Feinden ihr Menschsein abspricht oder sie quasi in einem unguten Vergeltungsdrang ihnen eigentlich nur noch das Schlechteste wünscht und so, dann hat man eigentlich die Unterdrückungslogik nur umgekehrt.
Ich glaube, das ist das, was uns beide, wir haben ja eine Folge aufgenommen zu Jean Ziegler damals.
Ja.
Und ich glaube, das hat uns beide an diesem Gespräch zwischen Jean Ziegler und Christoph Blocher so berührt, dass man merkt, weiter auseinanderstehen könnten die ja
könnten die nicht. Ja.
Also politisch ist das wirklich, das sind die Ränder des ganzen Spektrums, was wir in der Schweiz haben. Es gibt sicher in anderen Ländern und darüber hinaus noch weiteres, aber nicht in Parteien organisiert. Mhm. Weiter geht's nicht auseinander. Und trotzdem spürst du diesem ganzen Gespräch sowas an wie ein Respekt voreinander. Die entmenschlichen sich nicht gegenseitig. Ja. Die sind sich wirklich in keinem Sachthema einig.
Ja.
Und trotzdem spürst du, dass über all dem ein Respekt ist und sogar eine Art, den anderen in seinem Weltbild drin ernst nehmen zu wollen und zu sagen, ja, das ist halt, weil du den lieben Gott so kennengelernt hast und ich so. Aber man bestreitet nicht, dass er auch den lieben Gott kennengelernt hat. Und das finde ich, ist ein starkes Bild für Feindesliebe, das ganz wenig mit Gefühl und ganz viel mit einer Art, sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, ja, vielleicht irre ich mich ja in der Sache, vielleicht sehe ich gar nicht alles, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken und zuhören und empathisch verstehen wollen, was die andere Seite eigentlich antreibt.
Ja, ja. Ja, starkes Beispiel, eine Empfehlung, diese Folge nachzuhören, wenn euch die Namen jetzt nicht sagen, Jean Ziegler. Wir haben über diesen streitbaren Politiker und Aktivist eine Folge gemacht, ein Schweizer Unikat, das durch seine Bücher aber weltweit Beachtung gefunden hat, also herzliche Empfehlung dazu. Müssen wir jetzt zur Schlussrunde kommen und auf diese Neutralitätsinitiative noch zu sprechen kommen oder willst du noch was?
Ich möchte gerne noch drüber sprechen, aber ich glaube, wir müssen den Ausgangspunkt nochmal klar machen, oder was wir jetzt mitnehmen. Also es gibt im Christentum eine Vorstellung, dass Gott sehr wohl Partei ergreift für die Entrechteten und da gerade nicht unparteiisch ist, sondern dass sich seine Gerechtigkeit darauf bezieht, dass er das nicht einfach durch gute Beziehungen, die jemand hat, sozialen Status oder so, abhängig macht. Und das finde ich ganz wichtig, es gibt mit der Idee der Feindesliebe eine Haltung, eine christliche Haltung, die weder gleichgültig macht, noch in einen Aktionismus führt, der dann tribalistisch ist und quasi sagt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ja. Und von da aus würde ich jetzt sehr gerne mit dir drüber sprechen, was eigentlich Neutralität politisch meint. Und wir machen das ja nicht auf dem weißen Papier. Wir sind hier in der Schweiz, also an all unsere deutschen Freundinnen und Freunde, in einer ganz aufgeheizten Debatte, weil am 27. September in der Schweiz über die Neutralitätsinitiative abgestimmt wird. Wir stimmen nicht darüber ab, ob die Schweiz neutral bleiben soll oder nicht. Das ist gar nicht die Frage dabei, sondern die Frage ist, wie verbindlich und wie eng Neutralität künftig in der Bundesverfassung definiert werden soll. Die Initiative will da einen sehr viel engeren Rahmen vorgeben. Also zum Beispiel betrifft das dann die Sanktionen, die gegen kriegsführende Staaten ergriffen werden können oder nicht. Und Hintergrund der ganzen Debatte ist natürlich der Überfall auf die Ukraine durch Russland, die Sanktionen, die dann auch durch die Schweiz gegen Russland ergriffen worden sind. Und da sagt man, ja, das ist doch eigentlich ein Bruch mit der schweizerischen Neutralität, mit diesem Paradigma. Das darf dem Bundesrat nicht mehr offen stehen. Da müssen wir eine klare gesetzliche Grundlage haben, die so etwas verbietet, weil auch Sanktionen eine Einmischung sind und die Schweiz letztendlich gefährden. Das ist so ganz grob der Rahmen. Ihr findet in den Shownotes auch zwei Links, einmal zum Initiativkomitee, einmal zu der Darstellung durch den Bund, worum es geht in dieser Initiative. Könnt ihr euch da selbst schlau machen. Aber ich glaube, die Frage, die wir jetzt mitnehmen müssen, ist, wie schauen wir jetzt darauf aus einer friedensethischen, aus einer christlich-theologischen Perspektive?
Ja. Ich habe ja einen Blogbeitrag noch geschrieben, den können wir auch noch verlinken zum Thema Neutralität. Da habe ich versucht, eben Neutralität, auch wie es in der, wie sie in der Schweiz hochgehalten und hochgeschätzt wird, eigentlich als ein Privileg zu fassen, weil ich halte das auch historisch für die angemessene Sichtweise, nicht Schweizer Neutralität als eine Errungenschaft alleine, die sich irgendwie auf unsere Tüchtigkeit oder auf unser Verhandlungsgeschick oder was auch immer stützen kann, sondern historisch auch verdankt sich die Schweizer Neutralität ja ganz vielen Umständen, die uns in die Hände spielen. Und weil es ein Privileg auch ist, neutral sein zu können, würde ich das so fassen, ist es auch eine Verpflichtung oder eine Chance, ein Handlungsspielraum in militärischen, kriegerischen Konflikten aus dieser neutralen Perspektive oder Position friedensfördernd sich in Verhandlungen und so weiter einzubringen. Das ist für mich eine, also für mich ist Neutralität auch im politischen, im schweizerisch-politischen Sinne, ist kein passives sich raushalten, um möglichst wenig aufgerieben zu werden und möglichst aus allen Situationen das Beste zu ziehen, sondern es ist eine Verpflichtung, sich aus dieser neutralen Position auch konstruktiv einzusetzen.
Ich glaube, es würden beide Seiten sagen. Also die Befürworter und die Gegner der Initiative würden da mitgehen. Aber lass mich das noch ein bisschen zuspitzen. Ich gebe dir mal zwei Alternativen und bin gespannt, wo du dich und deine Überlegungen darin verorten würdest. Es gibt so eine Neutralität als eine Distanznahme, würde ich die jetzt mal charakterisieren. Da geht es darum, dass wir sagen, ja, also wenn wir als Schweiz wirklich glaubwürdig neutral sein wollen, dann müssen wir das konsequent durchziehen und das bedeutet, wir dürfen auf keiner Seite der beiden Konfliktparteien stehen, egal wie wir das ethisch oder völkerrechtlich einschätzen. Und gerade dadurch, dass wir uns jedes Urteils enthalten, sind wir dann glaubwürdig in der unabhängigen Vermittlung und können da vielleicht gute Friedensdienste leisten, die sonst gar nicht möglich wären. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre Neutralität jetzt eher so als Handlungsspielraum. Da könnten wir sagen, wir bleiben militärisch neutral. Also wir greifen nicht militärisch in einen Konflikt ein, können aber Völkerrechtsverletzungen benennen, Das bedeutet, wir können dann auch Sanktionen mittragen, humanitäre Hilfe leisten, vermitteln und so politisch handeln und dadurch quasi unsere Werte leben, ohne dass wir militärisch eingreifen würden. Mhm. Wo würdest du dich eher verorten?
Also wo ist jetzt die entscheidende, wo ist die Wasserscheide zwischen diesen zwei Positionen?
Machen wir es mal ganz konkret. Russland, Ukraine. Ja. Russland überfällt Ukraine. Das ist ein klarer Völkerrechtsbruch. Mhm. Jetzt bei der ersten Variante würdest du sagen, ja, kann sein. Daraus folgt aber kein politisches Handeln, sondern wir beurteilen das nicht. Wir stellen auch nicht fest, dass es ein Völkerrechtsbruch ist. Das geht uns nicht an. Aber wir bieten beiden Seiten an, dass wir, wenn sie diplomatische Vermittlungen wünschen, dafür bereit wären und das organisieren würden für sie. Variante 2 wäre, nein, das ist eine Völkerrechtsverletzung und das Völkerrecht ist auch für uns bindend. Da gibt es keine Neutralität zum Völkerrecht. Das ist ungerecht und wir benennen diese Ungerechtigkeit, tragen deswegen auch Sanktionen mit. Das sind nicht militärische Mittel, um Druck zu machen auf ein Land, das einen Völkerrechtsbruch begeht. Und dadurch sind wir glaubwürdig, indem unsere Basis das Völkerrecht ist. Wir sind auch weiterhin bereit zu vermitteln, humanitäre Hilfe zu leisten, aber wir stellen den Rechtsbruch fest und daraus folgen dann gegebenenfalls auch Sanktionen.
Ja, also das, da wäre für mich eindeutig Option B. Für mich schließt sich aber ja nicht aus, zu sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, Punkt, und da ist jede neutrale Zurückhaltung ist einfach fehl am Platz, aber gleichzeitig auch sich einzusetzen, dort, wo es gefragt ist und sinnvoll ist, einzusetzen, Verhandlungen oder Vermittlungen anzuführen. Natürlich kann man sagen, ja, dann brüskiert man ja brüskiert man Russland mit diesem Urteil. Aber das ist ja das nicht zu sagen und nicht festzuhalten, wäre für mich keine Alternative. Ja. Bei den Sanktionen ist es, finde ich, komplex von Fall zu Fall, was wird damit erreicht.
Bringt das, würde ja auch immer von Fall zu Fall geprüft.
Genau, da finde ich das schwieriger, jetzt grundsätzlich zu beantworten, was ich einfach eine feige Position finde und was für mich auch wirklich nicht unter ein positives Neutralitätsverständnis fällt, ist, wenn man aus dem Verzicht auf Sanktionen dann persönliche, also wirtschaftliche Vorteile zieht und es eigentlich auch letzten Endes aus diesem Grund auf Sanktionen verzichtet. Also wenn jetzt quasi die Schweiz als einziger europäischer Staat sich nicht an diesen Sanktionen beteiligt und dadurch wirtschaftliche Vorteile zieht, weil sie weiterhin in diesen Industriezweigen Geschäfte machen kann mit Russland, dann, also eigentlich müsste dann beim Verzicht auf Sanktionen, müsste man den Mehrwert, den man aus dieser Situation zieht, müsste man investieren in diplomatische Bemühungen, um zu demonstrieren, dass es einem nicht einfach um einen wirtschaftlichen Vorteil ging. Also das finde ich zweifelhaft. Das wäre dann für mich fast ein bisschen so ein zynisches Neutralitätsverständnis, wie man es der Schweiz manchmal vorgeworfen hat, weißt du, abgekürzt Neutralität der Schweiz bedeutet, wir verkaufen beiden Kriegsparteien Waffen und machen quasi mit beiden unser Geschäft. Das finde ich, das wäre für mich der denkbar fragwürdigste Begriff von Neutralität.
Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir, und ich wechsle jetzt deswegen kurz auf die Metaebene, dass wir einen Kurzschluss nicht machen, oder? Wir haben jetzt über christliche Ethik, die Feindesliebe, das Gottesbild gesprochen, wenn es um Neutralität, Unparteilichkeit, Gerechtigkeit geht. Und jetzt dürfen wir ja den Kurzschluss gerade nicht machen, dass wir sagen, ja, und an diesem Bild hat sich auch das staatliche Handeln oder Nichthandeln zu orientieren, weil das ist ja noch gar nicht so klar.
Ja.
Also man könnte ja, wie Augustinus sagen, ja, es gibt ein Reich in der Welt und da gelten halt andere Gesetze als im göttlichen Staat, den es auch gibt. Und das, was Gott tut, das, was Jesus vorgelebt hat, das, was auch die Kirche tun soll, das gehört eben zu diesem göttlichen Staat. Und das andere ist ein irdisches Recht, das davon ziemlich entkoppelt ist und in dem wir irgendwie überleben, bis wir halt sterben, sei es an Alter oder als Märtyrium quasi. Ja. Und trotzdem sind wir ja beide, wenn ich das recht verstehe, der Überzeugung, dass dieses christliche Moment, was wir da drin haben, durchaus auch etwas austrägt für Politik und das Nachdenken über Werte, die uns in der Politik leiten sollen. Wie kriegst du das zusammen? Weißt du, weil ich kenne dich ja, ich weiß ja, dass du jetzt nicht einfach findest, wir brauchen eine christliche Außenpolitik oder sowas. Aber wie geht das bei dir, dass du sagst, ja, ich habe als Christ Überzeugungen und von diesen Überzeugungen her denke ich auch über schweizerische Außenpolitik nach, ohne dass das dann quasi zu einem theokratischen, also zu einem Verständnis führt, in dem Gott letztendlich der Maßstab des politischen Handelns in der Welt ist.
Ja, das hat uns ja in verschiedenen Diskussionen schon beschäftigt, gerade angesichts der Frage, ob man quasi aus der Bergpredigt ein politisches Programm machen könnte, zum Beispiel.
Du bist ja manchmal, ich mache jetzt diese Spannung trotzdem ein bisschen auf, gerade wenn es um Friedenspolitik geht, bist du ja sehr viel stärker auf einem pazifistischen Standpunkt wie ich.
Absolut.
Und würdest da ja auch dafür argumentieren, dass halt die Bergpredigt, dass halt das Beispiel von Jesus, die jesuanische Ethik quasi uns gar keinen anderen Weg lässt eigentlich als diesen pazifistischen Weg.
Ja, aber ich würde auch hier unterscheiden zwischen Selbstverpflichtungen, die sich jemand im auch gerade im Namen seines Glaubens auferlegt, einer Opferbereitschaft, einer Bereitschaft, sich einzusetzen, die man staatlich nicht einfordern kann und nicht einfordern sollte. Das ist für mich ein großer Unterschied, auch wenn man versucht, so, ich sag mal, jesuanische Prinzipien oder Einsichten irgendwie politisch fruchtbar zu machen oder zu übersetzen. Letztlich muss es ja dann immer auch einsichtig und nachvollziehbar sein für Menschen, die diese Glaubensvoraussetzungen nicht teilen. Also es wäre gerade für mich eine theokratische Vision, so jesuanisch sie sich gibt, wäre für mich eine absolute Dystopie, also ein Horror, eine Horrorvorstellung, weil man dann versucht, Menschen zur Einhaltung oder zur Hochhaltung von Werten und Prinzipien zu bringen, die die Herleitung dieser Werte und Prinzipien gar nicht teilen. Ich denke nur jetzt die Argumentation, die wir vorhin aufgemacht haben, im Blick auf Neutralität, das lässt sich auch unter säkularen oder humanistischen Voraussetzungen, lässt sich das doch plausibilisieren, dass wir sagen, wir verstehen unsere Neutralität erstens mal als ein großes, historisches, nicht notwendiges Privileg, das uns zufällt als Schweizer und uns ganz viele Vorteile gebracht hat. Und wir verstehen dieses Privileg auch als eine Verpflichtung, uns entsprechend einzusetzen. Dazu muss man jetzt gar nicht Jesus zitieren, sondern das kann man auch unter humanistischen Gesichtspunkten vertreten, die jetzt halt nicht so opportunistisch und, wie sagt man, so sozialdarwinistisch einfach sagen, wir nutzen jede Situation, auch politisch und wirtschaftlich, jede Situation kompromisslos zu unseren Gunsten, unabhängig von allen anderen Verlusten. Das wäre, also das würde ich jetzt auch den Initianten nicht vorwerfen. Aber weißt du,
wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, oder? Also, die Initianten werben ja für ihr Ja zur Initiative ganz prominent mit einer Friedenstaube.
Ja, genau.
Und das bedeutet ja, wenn wir das jetzt ernst nehmen und nicht einfach sagen, das ist ein reiner Gag quasi oder eine Provokation oder man will die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hinters Licht führen oder so, sondern wenn wir es wirklich ernst nehmen, dann würden die ja sagen, das ist eigentlich die friedliche Option einer schweizerischen Außenpolitik, dass wir uns aus allem raushalten und nur für Dienste der Vermittlung zur Verfügung stehen und außerdem dafür schauen, dass wir eine so starke Landesverteidigung haben, dass wir uns selbst in einem Angriffsfall verteidigen könnten. Oder das ist so quasi die Logik dahinter. Und wenn man das jetzt ein bisschen hinterfragt, so aus einer friedensethischen Perspektive, oder da will ich eigentlich drauf hinaus, wie würdest du jetzt argumentieren? Also ich weiß, dass du die Initiative nicht unterstützt, aber warum eigentlich nicht? Also ist das nicht die friedlichere Version einer Außenpolitik?
Ja, vielleicht hat es bei mir auch ein bisschen damit zu tun, dass ich den Initianten das nicht so richtig abnehme, dass es ihnen wirklich dass sie das wirklich tun in einem im Anliegen des Friedens. Ich sehe aber jetzt, soweit ich das verstehe, da, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen kleinteilig für diesen Podcast, aber soweit ich das verstehe, würde ich dieses Verbot von Sanktionen, das ja, oder diesen Ausschluss von wirtschaftlichen Sanktionen, welche das Initiativkomitee festschreiben will, im Namen der Neutralität, dass dieses rigorose Durchgreifen, finde ich, würde unseren Spielraum einfach zu sehr einschränken.
Okay. Also das ist eine sehr pragmatische Antwort, die du jetzt gibst. Bei mir hängt es ganz stark damit zusammen, dass ich die Vision von Frieden damit nicht teile. Ich habe mir ein Beispiel ausgedacht und bin gespannt, ob dir das einleuchtet. Wir haben jeden Samstag in Bern haben wir einen Markt, also so einen Wochenmarkt, wo Bäuerinnen und Bauern, aber auch Bäckerinnen und Bäcker ihre Produkte verkaufen. Und wenn wir das jetzt mal beziehen auf einen Konflikt, wie wir den haben zwischen Russland und Ukraine, dann könnte man sagen, da kommt jetzt der eine Bauer und schmeißt den Marktstand des anderen Bauern um und nimmt ihm die Tomaten weg. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was wäre jetzt eine friedensstiftende Reaktion darauf? Und friedensstiftend deswegen, weil ich finde das ganz wichtig, oder? Im Neuen Testament geht es nicht darum, einfach passiv zu sein und keine Gewalt auszuüben, sondern es geht wirklich, der Anspruch ist, Frieden zu stiften, also Frieden herzustellen in einem Konflikt. Selig sind die Friedensstiften. Also was würde das jetzt bedeuten, wenn ich vor diesen beiden Marktständen stehe? Würde ich sagen, naja, die eine Option, das ist das, was jetzt die Neutralitätsinitiative sagt, ist, ich mische mich gar nicht ein, sondern sage einfach zu beiden, du, sehe, ihr habt da einen Konflikt, gell, wenn ihr drüber reden möchtet, ich habe da hinten drei Stühle aufgestellt, kommt doch vorbei. Mhm. Die andere Version, das wäre das, was im Moment die gängige Praxis ist, ist, dass man mit den anderen Leuten, die jetzt um diese Stände rumstehen, sich unterhält und sagt, du, aber wollen wir wirklich noch bei diesem Bauern einkaufen? Nein, komm, das setzen wir jetzt mal aus. Der hat dem den Marktstand umgeschmissen und ihm die Tomaten geklaut, da kaufen wir jetzt keine Tomaten, sondern lieber bei dem, dessen Gemüse jetzt am Boden liegt und versuchen, den zu stärken und helfen ihm vielleicht sogar einen Zaun zu bauen oder einen Hund zu kaufen, der seinen Stand bewacht. Und da würde ich halt sagen, ja, wenn Friede irgendetwas mit Gerechtigkeit zu tun hat und nicht nur damit, dass nicht wieder ein Marktstand umgeschmissen wird, dann kann ich gar nicht anders als die zweite Variante besser finden. Oder weil für mich ist Friede etwas ganz anderes, als dass kein Marktstand umgeschmissen wird, sondern für mich gehört zu Frieden immer auch die Vorstellung von einer Gerechtigkeit, wo ich sage, hey, wenn dem sowas passiert ist, dann müssen wir jetzt solidarisch zusammenhalten und den stützen.
Ja. Also das leuchtet mir total ein, auch wenn ich jetzt, du hast das jetzt natürlich sehr, sehr so runtergebrochen auf eine Alltagsszene oder einen gesellschaftlichen Vorgang. Wirtschaftssanktionen sind natürlich auch irgendwo eine Form von Gewalt. Und das natürlich. Ich bin jetzt gar kein Fan davon. Ich würde das, sag ich mal, sparsam anwenden, vor allem im Blick auf und die Frage im Blick halten, wer leidet darunter, weil wirtschaftliche Sanktionen zu ergreifen, die quasi die Letzten, die persönlich darunter leiden werden, sind natürlich Putin und der Kreml und die Leute, die da in seinem, also die deren Position im Volk wird möglicherweise geschwächt, weil sie Rückhalt verlieren, wenn es den Leuten schlecht geht. Aber ihnen, die werden ja den Kühlschrank und die Speisekammer voll behalten durch jede Hungersnot und durch jede Rezession hindurch. Die Bevölkerung leidet ja auch immer unter solchen Maßnahmen. Deshalb bin ich jetzt nicht der große Fan solcher Sanktionen. Aber wenn Sanktionen die Alternative sind zu einer militärischen Verschärfung des Konflikts, dann finde ich, bin ich immer noch lieber auf der Seite von wirtschaftlichen Sanktionen.
Also jetzt gerade, oder in diesem Fall, ich habe das in den letzten Tagen wieder auf Facebook diskutiert und auch sehr seltsame Diskussionsbeiträge dazu gelesen. Also gerade wenn du jetzt diesen konkreten Fall nimmst, dann bedeutet das ja, also wenn wir da Erdgas und Erdöl weiterhin kaufen, dann finanzieren wir ja die ganze Kriegsmaschinerie. Also da haben jetzt für mich Sanktionen zunächst gar nichts damit zu tun, dass man ein Volk aushungern will, ja, sondern es geht darum, den Geldhahn dort zuzudrehen, wo die einfach über lange Zeit weiter aufrüsten können und zu einem Aggressor werden, der wirklich, wirklich bedrohlich ist auf, ja, auf lange Sicht, oder? Und das ist für mich immer die Frage, wenn wir über Frieden sprechen, dann glaube ich, muss das immer mit der Folie der Gerechtigkeit passieren, weil das sonst einfach nicht lang anhaltende Verhältnisse sein können.
Ja, ja.
Natürlich kannst du sagen, wenn die Ukraine sich ergibt, ja, was passiert dann schon? Dann wird halt das Land anders aufgeteilt, ist doch egal. Aber das stimmt ja nicht, sondern du schaffst damit quasi wiederum Verhältnisse und einen Fall, in dem sich das vermeintlich gelohnt hat, in dem die ganze Maschinerie weiterlaufen kann und Ungerechtigkeit weiter passieren kann.
Ja.
Und das hat für mich dann eben schon auch einen starken Impuls, wo ich sage, ja, also komm, die Rolle der Schweiz ist sowieso schon sehr klein darin. Also man kann wenigstens da solidarisch mittragen, was andere wieder tun, in der Hilfe den Stand einigermaßen sicher zu halten, um wieder aufzubauen und nicht dem anderen noch mehr Möglichkeiten zu geben, das wieder umzuschubsen.
Ja, 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 und genau, und das Argument, ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es andere, das zieht irgendwie, das zieht hier nicht wirklich.
Also daran scheitert die ganze Klimapolitik, genau, ja, ja, oder? Also dann bist, ja, ja, du handlungsunfähig.
Und das ist auch zynisch, also da kannst du genauso gut sagen, ja gut, wenn ich die Drogen nicht auf dem Schulhof verkaufe, dann macht's ein anderer. Ja gut, aber es gibt Dinge, an denen man sich einfach besser, in die man sich nicht verwickelt, weil sie einfach falsch sind. So.
Oder ich merke, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das schon auch ein bisschen rausgehört, dass du über Putin und die da oben gesprochen hast. Es ist schon verdammt schwer, kein Feindbild zu produzieren, wenn man darüber spricht.
Ja, klar. Ja.
Ich finde, das ist eigentlich für mich, ist das jetzt innerhalb dieser christlich-ethischen Erwägungen die allergrößte Herausforderung. Mm. Nicht die Frage nach der Gerechtigkeit, nicht die Frage, welchen Handlungsspielraum wir brauchen, sondern wie es uns gelingt, dadurch nicht selbstgerecht und ungerecht gegenüber anderen zu werden und nicht zu einer Polarisierung beizutragen, die allen Seiten am Schluss langfristig nichts nützen wird.
Ja, ja, ja. Also es bleibt herausfordernd, auch im Blick auf den Begriff der Neutralität und die Aufgabe Jesu, Friedensstifter zu sein. Wir schließen an der Stelle unsere Diskussion ab. Und was mich doch noch interessieren würde, auch gerade an die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, welcher Klang hat eigentlich Neutralität für euch? Weil in der Schweiz ist das so.
Also sind wir Rosinenpicker, genau, in euren Augen? Ja. Oder findet ihr, ja, das ist doch eigentlich ganz vernünftig, wie ihr das macht? Oder nehmt ihr das Ganze gar nicht so ernst, weil ihr denkt, ja, ihr seid so klein und so reich. Ja, macht doch, was ihr wollt.
Ja, und die Neutralität hat bei uns einfach, das ist so im Blutkreislauf von Schweizerinnen und Schweizern, das ist eigentlich ein positiv besetzter Begriff, mit dem man sich weitgehend identifiziert. Und das ist ja, glaube ich, in Deutschland und anderen Orten ist das einfach überhaupt nicht so selbstverständlich der Fall. Aber ja, ihr Lieben, wir freuen uns, von euch zu hören und machen an der Stelle Schluss in Überlänge.
Ja, wir wünschen euch eine super Woche. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir in der nächsten Podcast-Folge sprechen sollen, dann schickt uns das doch am besten heute oder morgen oder übermorgen, dann können wir das noch berücksichtigen. Also so bis Freitag halten wir das Themenfenster offen und wenn da ein toller Vorschlag kommt, nehmen wir das sehr gerne auf. Uns interessieren vor allem Themen, die aktuell sind. Das müssen nicht Schlagzeilen sein oder sowas, aber etwas, wo sich lohnt, auch mal aus einer christlichen Perspektive drüber nachzudenken. Und wenn du so ein Thema hast, be our guest.
Tschüss zusammen, ihr Lieben.
Tschüss. RefLab.